Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, den Glauben der katholischen Kirche näher kennenzulernen, zu vertiefen. Wir sind in der Sendereihe Katechismus heute beim zweiten Gebot angelangt. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Die 10 Gebote, die auch heute für die Christen immer noch gelten. Bei uns zu Gast ist Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Für alle, die mitlesen wollen, wir sind bei der Nummer 2142 angekommen. Das zweite Gebot, die Nummer 2142. Ich lese nochmal das Gebot vor. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Und im Matthäusevangelium greift Jesus das noch einmal auf. Zu den Alten ist gesagt worden, du sollst keinen Meineid schwören. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Das zweite Gebot schreibt vor, den Namen des Herrn zu achten. Wie das erste Gebot gehört es zur Tugend der Gottesverehrung und bestimmt insbesondere unseren Wortgebrauch in heiligen Dingen.
Ja, der Name steht eben für die Person, die den Namen trägt. Und so wie man die Person ehren muss, muss man auch den Namen respektieren und das gilt natürlich in besonderer Weise von Gott, der uns, weil er uns liebt, seinen Namen geoffenbart hat und der uns mit seinem, bei unserem Namen ruft und der eben will, dass wir seinen Namen achten und heilig halten.
Unter allen Offenbarungsworten nimmt der geoffenbarte Name Gottes eine einzigartige Stellung ein. Gott vertraut seinen Namen jenen an, die an ihn glauben. Er gibt sich ihnen im Mysterium seiner Person zu erkennen. Diese Preisgabe des Namens ist ein Zeichen des Vertrauens und der Freundschaft. Der Name des Herrn ist heilig. Darum darf der Mensch ihn nicht missbrauchen. Er soll ihn in schweigender, liebender Anbetung im Gedächtnis behalten. Er darf ihn nur gebrauchen, um Gott zu preisen, zu loben und zu verherrlichen.
Hier wird das nun noch weiter ausgeführt, was ich schon angedeutet habe, dass eben das Sagen des Namens ein Ausdruck des Vertrauens ist. Wir sind ins Vertrauen Gottes gezogen worden, als er uns seinen Namen geoffenbart hat. Und deswegen müssen wir eben diesen Namen heilig halten und das heißt ihn eben achten, ehren und nur verwenden, um Gott zu lobpreisen oder um ihn im Gebet anzusprechen.
In der Ehrfurcht vor dem Namen Gottes äußert sich die Ehrfurcht, die man dem Mysterium Gottes selbst und allem Heiligen schuldet. Der Sinn für das Heilige gehört zur Tugend der Gottesverehrung. John Henry Newman schreibt, sind Scheu und Ehrfurcht christliche Gefühle oder nicht? Niemand kann vernünftigerweise daran zweifeln. Es sind die Gefühle, die wir, und zwar ganz intensiv, hätten, wenn wir den erhabenen Gott schauten. Es sind tatsächlich die Gefühle, die wir haben sollen, wenn wir seiner Gegenwart bewusst werden. In dem Maß, als wir glauben, dass er zugegen ist, müssen wir sie haben. Sie nicht haben heißt, sich nicht bewusst sein, nicht glauben, dass er zugegen ist.
Der Sinn für das Heilige, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Man sagt, oder wenn man von einem Menschen sagt, dem ist nichts mehr heilig, dann meint man damit, dass dieser Mensch sicher ein schlechter Mensch ist, weil er vor gar nichts mehr Respekt hat. Der Sinn für die Heiligkeit Gottes gehört eben zu der Haltung, die Gott gebührt, zur Tugend der Gottesverehrung. Das ist ganz wichtig. Und ich denke, in unserer Zeit besteht die Gefahr, dass eben der Sinn für das Heilige geschwunden ist. Und deswegen bleibt dieser Punkt sehr aktuell.
Der Gläubige soll den Namen des Herrn bezeugen, indem er furchtlos seinen Glauben bekennt. Predigt und Katechese sollen von Anbetung und Achtung gegenüber dem Namen des Herrn Jesus Christus durchdrungen sein.
Ja, wenn wir unseren Glauben bekennen, wenn wir ihn vertiefen, dann wird die Ehrfurcht vor dem Namen Gottes sich auch vermehren, und indem wir eben unseren Glauben bezeugen, bekennen wir uns zu dem Namen, den Gott uns geoffenbart hat.
Das zweite Gebot verbietet den Missbrauch des Namens Gottes, das heißt jeden unziemlichen Gebrauch der Namen Gottes, Jesu Christi, aber auch der Jungfrau Maria und aller Heiligen.
Das ist nun eben das Verbot, das in diesem zweiten Gebot enthalten ist, eben den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Und was das dann im Einzelnen heißt, das wird im Folgenden ausgeführt.
Versprechen, die man jemandem im Namen Gottes macht, bringen die Ehre, Zuverlässigkeit, Wahrhaftigkeit und Autorität Gottes ins Spiel. Sie müssen unbedingt eingehalten werden. Wer sie nicht hält, missbraucht den Namen Gottes und erklärt Gott gleichsam zum Lügner.
Ja, weil man sich eben bei einem solchen Versprechen, das man im Namen Gottes macht, auf Gott beruft, und weil Gott eben der ganz und gar Wahrhaftige ist, dann würde man, wenn man dieses Versprechen dann bricht, eben Gott selber als Lügner sozusagen ins Spiel bringen. Und das darf nicht sein, und deswegen wäre das dann eben ein Missbrauch des Namens Gottes, wenn man ein Versprechen, das man im Namen Gottes gemacht hat, nicht hält.
Gotteslästerung ist ein direkter Verstoß gegen das zweite Gebot. Sie besteht darin, dass man innerlich oder äußerlich gegen Gott Worte des Hasses, des Vorwurfs, der Herausforderung äußert, schlecht über Gott redet, es in Worten an Ehrfurcht vor ihm fehlen lässt und den Namen Gottes missbraucht. Der heilige Jakobus tadelt jene, die den hohen Namen Jesu lästern, der über euch ausgerufen worden ist, so heißt es im Jakobusbrief. Das Verbot der Gotteslästerung erstreckt sich auch auf Worte gegen die Kirche Christi, die Heiligen oder heilige Dinge. Gotteslästerlich ist es auch, den Namen Gottes zu missbrauchen, um verbrecherische Handlungen zu decken, Völker zu versklaven, Menschen zu foltern oder zu töten. Der Missbrauch des Namens Gottes zum Begehen eines Verbrechens führt zur Verabscheuung der Religion.
Ja, das sind fürchterliche Dinge, die hier genannt werden, die aber doch immer mal auch wieder vorkommen, dass man eben mit Worten seinem Hass, seiner Ablehnung Gottes Ausdruck verschafft und damit eben Gott lästert und sich so schwer versündigt, indem man eben den Namen Gottes auf diese Weise verunehrt. Es bezieht sich nicht nur auf Gott selber, sondern eben auch auf andere heilige Dinge, auf die Kirche, weil die Kirche ist von Gott gestiftet und hat da Anteil an diesem Verbot des Missbrauchs des Namens Gottes. Natürlich auch im Namen Gottes, im Namen der Religion eben Verbrechen zu begehen, das ist auch ein gewaltiges Unrecht, weil es eben den Namen Gottes missbraucht zum Bösen und eben um Völker zu versklaven oder zu unterjochen und damit dann eben mitwirkt, dass dann der Glaube an Gott verabscheut wird.
Ich habe einen Artikel eben übersprungen. Gotteslästerung widerspricht der Ehrfurcht, die man Gott und seinem heiligen Namen schuldet. Sie ist in sich eine schwere Sünde, so steht es im Kirchenrecht.
Jawohl, das ist eben etwas sehr Schwerwiegendes, und insofern ist es objektiv, das müssen wir jetzt wieder präzisieren, es ist objektiv eine schwere Sünde. Nun aber muss man dann auch wieder auf die Person sehen, die so etwas tut. Ich habe schon gotteslästerliche Aussagen gehört von verzweifelten jungen Menschen, die in einer gewaltigen seelischen Not waren und wo sicher sie aus dieser Not heraus eben sich gegen Gott gewendet haben, weil sie meinen, an ihrem Elend sei Gott direkt schuldig. Es kann Umstände geben, wo eben die persönliche Schuld dann aufgrund solcher psychischen Stresses eben dann gemildert ist. Aber an und für sich genommen, jetzt unabhängig von der Person, die das tut und deren und der Umstände, in der diese Person ist, muss man sagen, dass Gotteslästerung eben eine schwere Sünde ist.
Die Flüche, die den Namen Gottes ohne gotteslästerliche Absicht missbrauchen, sind ein Mangel an Ehrfurcht vor dem Herrn. Das zweite Gebot untersagt auch den magischen Gebrauch des Namens Gottes. Der heilige Augustinus schreibt: Der Name Gottes ist da groß, wo man ihn mit der Ehrfurcht ausspricht, die seiner Größe und Majestät gebühren. Der Name Gottes ist da heilig, wo man ihn in Verehrung und in Furcht, ihn zu beleidigen, ausspricht.
Vielleicht ist hier, also natürlich Flüche, die so aus dem, ja, ohne jetzt sich bewusst zu sein, was man da eigentlich sagt, so im Sinne von Kraftausdrücken verwendet werden, sind natürlich widersprechen der Ehrfurcht, die man Gott schuldet. Also insofern sind sie auch sündhaft. Aber dann vielleicht nicht so schwer sündhaft wie dort, wo es mit einer gotteslästerlichen Absicht geschieht. Der magische Gebrauch des Namens Gottes, wo ich sozusagen mit diesem Namen mir Macht verschaffen will, wo ich sozusagen mich selber groß machen will, und das ist natürlich auch ein Verstoß gegen dieses zweite Gebot Gottes.
Dann kommen wir zum zweiten Kapitel, Missbrauch des Namens Gottes, Nummer 2150, im Katechismus Nummer 2150. Das zweite Gebot verbietet den Meineid. Schwören oder einen Eid ablegen heißt Gott zum Zeugen anrufen für das, was man aussagt. Es heißt, die göttliche Wahrhaftigkeit anrufen, damit sie für die eigene Wahrhaftigkeit bürge. Der Eid verpflichtet auf den Namen des Herrn. Im Buch Deuteronomium Kapitel 6 heißt es: Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen, bei seinem Namen sollst du schwören.
Das ist ein Zitat eben aus dem Alten Testament, und da ist verboten einmal der Meineid, das ist eben der falsche Eid, wo man also für eine Falschaussage Gott zum Zeugen nimmt, und das ist ganz klar ein Missbrauch des Namens Gottes, der verboten ist durch dieses zweite Gebot. Wie wir sehen, denkt oder ist nach dem Alten Testament das Schwören nicht grundsätzlich verboten, sondern es wird vorausgesetzt, dass man bei Gott schwören darf, aber eben nicht falsch, nicht als Meineid. Wir werden jetzt im Folgenden sehen, dass hier ein gewisser Erklärungsbedarf besteht, indem Jesus dieses Schwören beim Namen Gottes eher eingeschränkt hat.
Die Verwerfung des Meineids ist eine Pflicht gegenüber Gott. Als Schöpfer und Herr ist Gott das Maß aller Wahrheit. Das Wort des Menschen steht in Übereinstimmung oder im Widerspruch zu Gott, der die Wahrheit selbst ist. Sofern der Eid der Wahrheit entspricht und berechtigt ist, unterstreicht er, dass das Wort des Menschen auf die Wahrheit Gottes bezogen ist. Der Meineid dagegen nimmt Gott zum Zeugen für eine Lüge.
Das ist zunächst einmal das Verwerfliche daran, dass eben Gott, der die Wahrheit ist, dann in eine Lüge verstrickt wird durch den Meineid. Wir sehen hier schon, dass zwei Voraussetzungen für die Erlaubtheit des Eids gegeben sein müssen, nämlich eben der Eid muss der Wahrheit entsprechen und er muss berechtigt sein. Und was, unter welchen Umständen er berechtigt ist, das wird im Folgenden dann noch weiter ausgeführt.
Eidbrüchig ist, wer unter Eid ein Versprechen ablegt, das er gar nicht zu halten beabsichtigt oder nachträglich bricht. Eidbruch ist ein schwerwiegender Mangel an Achtung gegenüber dem, der Herr über jedes Wort ist. Sich unter Eid verpflichten, etwas Schlechtes zu tun, verstößt gegen die Heiligkeit des göttlichen Namens.
So, weil eben Gott ins Spiel kommt für ein Versprechen, deswegen muss es gehalten werden, um eben nicht Gott wieder zu involvieren, einzubeziehen in eine Lüge oder eine Unwahrheit. Insofern ist eben der Eidbruch auch ein Mangel an Achtung gegenüber Gott. Und selbstverständlich darf man sich nicht unter Eid verpflichten, etwas Schlechtes zu tun, denn das wäre eben wirklich ein Verstoß gegen die Heiligkeit des göttlichen Namens, wie es hier heißt.
Jesus hat das zweite Gebot in der Bergpredigt dargelegt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid schwören und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen. Jesus lehrt, dass jeder Eid Gott mit einbezieht und dass Gottes Gegenwart und seine Wahrheit in jedem Wort in Ehren zu halten sind. Sich beim Sprechen nur mit Bedacht des Wortes Gottes zu bedienen, entspricht der ehrfürchtigen Achtung vor seiner Gegenwart, die durch jede unserer Aussagen bezeugt oder verhöhnt wird.
Wenn Jesus eben sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, dann meint er damit, es müsste eigentlich unter Christen nicht nötig sein, Gott zum Zeugen anzurufen für die Wahrheit einer Aussage. Eigentlich müsste es so sein, dass Christen eben die Wahrheit sagen und zur Wahrheit stehen, ganz selbstverständlich. Der erste Teil dieses Satzes aus der Bergpredigt hört sich aufs Erste so an, als sei eben ganz grundsätzlich das Schwören untersagt. Schwört überhaupt nicht. Jetzt werden wir in der nächsten Ziffer sehen, dass in der Auslegung der Kirche man das nie ganz absolut verstanden hat, und es gibt auch im Neuen Testament Stellen, wo der Eid eben vorkommt, so dass offensichtlich es die Christen nie als ein absolutes Verbot verstanden haben. Lesen wir einmal noch die nächste Nummer.
In Anlehnung an den heiligen Paulus, also im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, und im Brief an die Galater, 1. Kapitel, hat die Überlieferung der Kirche das Wort Jesu so verstanden, dass es den Eid dann, wenn er sich auf eine schwerwiegende und gerechte Sache, zum Beispiel vor Gericht bezieht, nicht verbietet. Im Kirchenrecht heißt es, ein Eid, das ist die Anrufung des göttlichen Namens als Zeugen für die Wahrheit, darf nur geleistet werden in Wahrheit, Überlegung und Gerechtigkeit.
Also es gibt in unserem Glauben nicht ein absolutes Verbot, einen Eid abzulegen, aber es sollte eher die Ausnahme sein, es sollte vorbehalten sein, wirklich ganz wichtigen Situationen, etwa vor Gericht zum Beispiel.
Die Heiligkeit des Namens Gottes verlangt, dass man ihn nicht um belangloser Dinge willen benutzt. Man darf auch keinen Eid ablegen, wenn er aufgrund der Umstände als eine Billigung der Gewalt, die ihn ungerechterweise verlangt, verstanden werden könnte. Wenn der Eid von unrechtmäßigen staatlichen Autoritäten verlangt wird, darf er verweigert werden. Er muss verweigert werden, wenn er zu Zwecken verlangt wird, die der Menschenwürde oder der Gemeinschaft der Kirche widersprechen.
Im ersten Satz geht es darum, dass man eben auch nicht leichtfertig, leichtsinnig den Namen Gottes verwendet, sondern wirklich nur dann, wie wir im ersten Teil gesehen haben, wenn es darum geht, Gott anzusprechen, sage ich jetzt einmal ganz allgemein, im Gebet, im Lobpreis, zum Danken bitten. Also dort ist es angebracht, aber sonst eben soll man sich auch so Ausrufe, Redensarten abgewöhnen, wo so ganz leichtsinnig heilige Namen ausgesprochen werden. Und dann eben noch der Hinweis darauf, dass es gerechtfertigt sein kann, einen Eid zu verweigern, wenn die Autorität, die das von uns verlangt, eine ungerechte Autorität ist und es ja auch auf ungerechte Weise das verlangt. Wo man sieht, dass eben auch mit solchen Eiden dann Missbrauch getrieben wird.
Gut, dann danke einmal soweit, Herr Domherr Christoph Cassetti ist heute bei uns zu Gast. Wir sind bei dem zweiten Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Wir sind jetzt angelangt bei der Nummer 2155. Nach einer kurzen Musik geht es dann weiter mit dem Thema der christliche Name. Radio Horeb, die Sendereihe Katechismus. Vielleicht haben Sie gerade das Lied erkannt. Jesus, höchster Name, war das eine Instrumentalversion. Heute geht es auch um den Namen des Herrn. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das zweite Gebot haben wir gerade betrachtet. Im Katechismus geht es jetzt weiter mit der Nummer 2156, der christliche Name. Bei uns zu Gast ist Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Die Nummer 2156, da lesen wir weiter, wenn Sie zu Hause im Buch im Katechismus der katholischen Kirche mitlesen wollen. Das Sakrament der Taufe wird gespendet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In der Taufe heiligt der Name des Herrn den Menschen und der Christ erhält seinen Namen in der Kirche. Es kann der Name eines Heiligen sein, das heißt eines Jüngers Christi, der in vorbildlicher Treue zu seinem Herrn gelebt hat. Der Namenspatron ist ein Vorbild christlicher Liebe und sichert seine Fürbitte zu. Der Taufname kann auch ein christliches Mysterium oder eine christliche Tugend zum Ausdruck bringen. Die Eltern, die Paten und der Pfarrer haben dafür zu sorgen, dass kein Name gegeben wird, der christliches Empfinden fremd ist.
Ja, hier wird nun vom heiligen Namen Gottes die Brücke geschlagen zu der Namensgebung bei der Taufe. Wir werden eben getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es ist übrig, dass Kinder von christlichen Eltern auch einen christlichen Namen erhalten. Einen Namen, der eben an die Heilsgeschichte erinnert. Es sind nicht immer neutestamentliche oder Namen von Heiligen aus der späteren Zeit. Es können auch biblische Namen aus dem Alten Testament sein. Es darf die ganze Heilsgeschichte einbezogen sein, aber eben doch Namen, die eine tiefe Bedeutung haben und die dort, wo man den Träger des Namens auch näher kennt, dann eben ein Vorbild sein können für denjenigen, der den Namen trägt, wo wir davon ausgehen, dass der Namenspatron eben auch ein Fürsprecher bei Gott ist für diejenige oder denjenigen, der den Namen trägt. Insofern ist es nicht einfach gleichgültig, was für ein Name Eltern ihren Kindern geben bei der Taufe.
Der Christ beginnt seinen Tag, sein Gebet und seine Handlung mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als Getaufter weiht er den Tag der Ehre Gottes und ruft die Gnade des Erlösers an, die es ihm ermöglicht, im Heiligen Geist als Kind des Vaters zu handeln. Das Kreuzzeichen stärkt uns in Versuchungen und Schwierigkeiten.
Das Kreuzzeichen ist im Grunde genommen die kürzeste Zusammenfassung unseres Glaubens. Es sind die Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes drin enthalten, damit eben der Glaube an den einen Gott in drei Personen. In dem Namen Gottes, im Namen des Sohnes, in Jesus, das heißt eigentlich, wenn man das übersetzen würde, Gott rettet, Gott, Jahwe, rettet, ist eigentlich die Erlösung durch Christus mit enthalten, in der Gebärde des Kreuzes ebenso, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wenn wir den senkrechten und den waagrechten Balken dazu nehmen oder die Gebärde eben, wenn wir uns mit dem Kreuzzeichen bezeichnen, dann sind die beiden wichtigen Richtungen der Gottes- und Nächstenliebe angedeutet, die beiden großen Gebote, dass wir eben Gott lieben, er uns liebt, weil er uns liebt, das wäre die senkrechte Bewegung, und dass diese Liebe wir einander weiterschenken, das wäre die waagerechte Richtung unseres Glaubens.
Gott ruft jeden bei seinem Namen. Der Name jedes Menschen ist heilig. Der Name ist gleichsam die Ikone der Person. Zum Zeichen der Würde dessen, der ihn trägt, soll der Name in Ehren gehalten werden.
Nun wird das Gebot, dass eben der Name Gottes in Ehren gehalten werden muss, angewendet auf den Menschen, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, der die Würde der Person hat. Und in diesem Sinne verdient eigentlich der Name jedes Menschen eben auch Respekt, Ehre. Wie ich am Anfang in Bezug auf Gott gesagt habe, steht der Name in gewisser Weise für die Person. Und deswegen nennt oder vergleicht der Katechismus hier den Namen mit einer Ikone. Das wäre so ein Abbild der Person, in dem aber die Person in gewisser Weise gegenwärtig ist. Und natürlich eben dieser ganz schöne einleitende Satz: Gott ruft jeden bei seinem Namen. Jeder Mensch hat einen Ruf von Gott her, und das heißt, Gott hat einen, hat, oder jeder hat eine Berufung, oder anders gesagt, für jeden Menschen hat Gott einen Plan für sein Leben. Und das ist ein sehr tröstliches Wort. Wenn alle anderen mich vergessen hätten, Gott weiß meinen Namen, er ruft mich bei meinem Namen. Und dieser Name ist ein einmaliger, unverwechselbarer Name.
Der empfangene Name ist ein Name auf ewig. Im Himmelreich wird der geheimnisvolle und einzigartige Charakter jeder mit dem Namen Gottes bezeichneten Person in vollem Licht erstrahlen. Im Buch der Offenbarung heißt es: Wer siegt, dem werde ich einen weißen Stein geben, und auf dem Stein steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn empfängt. Und ich sah, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und bei ihm waren 144.000. Auf ihrer Stirn trugen sie seinen Namen und den Namen seines Vaters.
Also wir haben eben nicht nur einen Namen von Gott her, sondern im Grunde genommen, so wie die Offenbarung es hier sagt, ist es der Name des dreifaltigen Gottes, den wir in gewisser Weise tragen. Also wir heißen nicht nur Christen, sondern wir sind es. Wir sind in diesem Sinne Christusträger, Gottesträger, und es ist so, wie wenn der Name eben des Lammes, das ist der Name Christi, und des Vaters eben eingeprägt ist in unserem Leben.
Dann kommen wir jetzt zu den Kurztexten, die noch einmal das letzte Kapitel zusammenfassen. Nummer 2160 für alle, die mitlesen wollen, jetzt im Katechismus. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, heißt es im Psalm Nummer 8. Das zweite Gebot schreibt vor, den Namen des Herrn in Ehren zu halten. Der Name des Herrn ist heilig. Das zweite Gebot verbietet jede ungeziemende Verwendung des Namens Gottes. Wer die Namen Gottes, Jesu Christi, der Jungfrau Maria und Heiliger auf beleidigende Weise gebraucht, lästert Gott. Der Meineid fordert Gott zum Zeugen für eine Lüge. Der Eidbruch ist eine schwere Verfehlung gegen den Herrn, der seine Versprechen stets treu hält. Schwöre nicht, weder beim Schöpfer noch beim Geschöpf, es sei denn mit Wahrheit, aus Notwendigkeit und mit Ehrfurcht. Bei der Taufe erhält der Christ seinen Namen in der Kirche. Die Eltern, die Paten und der Pfarrer sollen dafür sorgen, dass man ihm einen christlichen Vornamen gibt. Der heilige Namenspatron dient als Vorbild der christlichen Liebe und sichert seine Fürbitte zu. Der Christ beginnt sein Gebet und seine Handlungen mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott ruft jeden Menschen bei seinem Namen.
Ja, mir fällt zu dieser Zusammenfassung noch der Satz aus dem Vater Unser ein, der das nun ins Gebet hineinnimmt, dieses wichtige zweite Gebot, geheiligt werde dein Name. Da kommt dieser Gedanke noch einmal vor im Vater Unser. Bitten wir darum, dass eben dieser Name Gottes heilig gehalten wird, dass wir immer wieder hineinfinden in eine große Ehrfurcht, eine Haltung der Anbetung Gott gegenüber und dass Gott uns hilft, eben diesen seinen Namen heilig zu halten.
Ich rufe dich bei deinem Namen. Dieses Zitat aus Jesaja Kapitel 43 hat dieses Lied als Grundlage genommen. Es geht heute um den Namen des Herrn, ihn heilig zu halten, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen und auch die Ehrfurcht vor jedem Namen, vor jeder Person, vor den heiligen Dingen. Herr Domherr, bei den Juden ist ja eine ganz große Ehrfurcht vor dem Namen Gottes. Die sprechen den Namen, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber da wird der Name Gottes, Jahwe, wie man so lesen, gar nicht ausgesprochen. Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, also es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, die Juden haben eine so große Ehrfurcht, dass sie eben diesen Namen nicht aussprechen. Und dort, wo dieser Name steht, in ihrer Heiligen Schrift, dann der Herr sagen, Adonai, einfach um den Namen Yahweh oder Yahweh oder Yahweh, man weiß nicht ganz genau, weil man es eben nie ausgesprochen hat, weiß man auch nicht ganz genau, wie man es ausgesprochen hat. Also an der Stelle, wo eben in unserer Bibel Yahweh steht, lesen Sie der Herr. Und damit Sie das nicht vergessen und sich nicht vertun, hat man unter die Konsonanten von Yahweh die Vokale von Adonai geschrieben. Und daraus ist dann die falsche Lesart geworden, Jehova. Also Jehova sind die Vokale von Adonai unter den Konsonanten von Yahweh. Und das etwas Erstaunliche oder Merkwürdige ist, dass eben die Zeugen Jehovas, die für sich in Anspruch nehmen, den wahren Namen Gottes zu verwenden, sich genau darin täuschen und im Irrtum sind. Das war nie der Name Gottes. So hat man es bestimmt nicht ausgesprochen.
Also es waren die Vokale von Adonai, die genau, da verwechselt worden sind.
Genau.
Herr.
Ja.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung. Grüß Gott Ihnen.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage, die nicht ganz direkt zu dem Thema passt, die mich aber trotzdem interessiert. Und es geht um das Thema Verfluchen. Ich habe darüber im Katechismus nichts gefunden und ich halte es auch nicht für sehr wichtig. Aber man hört ja manchmal vom Verfluchen und was das für Wirkungen hätte und was weiß ich, dass da sogar ein Priester das lösen müsste oder lauter so. Also ich, deswegen wollte ich mal wissen, wie da eigentlich die Lehre der Kirche ist. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Gott auf sowas eingeht, dass ein Verfluchen eine solche Wirkung haben könnte, dass es einen Menschen direkt schadet. Ich meine, es ist klar, dass der Teufel den Menschen schaden kann und dass auch Menschen, böse Menschen, dem anderen schaden können, einfach durch die Gastlichkeit, die sie an den Tag legen, dass es dem anderen wehtut. Aber jetzt mal die Frage, ich kann mir also nicht vorstellen, dass ein Fluch, den jemand von Weitem ausspricht, dass Gott das zulässt, dass sowas einem Menschen schaden kann. Oder deswegen wollte ich mal fragen, wie ist denn da die Lehre der Kirche dazu?
Herr Domian?
Es gibt doch Erfahrungen von Menschen, die so etwas erlebt haben, die darauf hinweisen, dass eben, man könnte sagen, das Verfluchen ist das Gegenteil vom Segnen. Wenn ich segne, dann wünsche ich jemandem Gutes. Das Verfluchen ist so in eine Art Verwünschen, also es ist ein intensives jemandem Böses wünschen, und Verwünschungen, und es gibt tatsächlich Berichte aus, nicht zuletzt auch aus Missionsländern, dass solche Verwünschungen in der Familie eine Wirkung haben können und dass eben der Teufel sozusagen, der ja alles missbrauchen will, also da auch die Segenskraft in gewisser Weise missbraucht und dass es dann tatsächlich solche Dinge geheilt werden können oder in ihrer Wirkung gebrochen werden können, wenn eben der Priester dann entsprechende Befreiungsgebete spricht. Und die Kirche kennt ja solche Befreiungsgebete in der Liturgie auch. Also, wobei ich sage immer, diese Dinge, je mehr jemand mit der Kirche lebt, wenn ich täglich bete, wenn ich das Weihwasser verwende, wenn ich in die Kirche gehe regelmäßig, die Sakramente empfange, dann bin ich natürlich auch geschützt gegen solche Kräfte und solche Dinge. Also die beste Prävention ist eben ein normales religiöses Leben. Nun muss man aber sehen, dass heutzutage eben manche nicht mehr getauft sind, manche kaum noch praktizieren, und es macht den Anschein, dass dann eben in solchen Kreisen diese Dinge wieder virulenter sind und wieder häufiger vorkommen können.
Ich meine, nach Römer 8, 28 heißt es doch, dem, die Gott lieben, gereichen alle Dinge zum Guten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott einem Menschen, der als Christ lebt und mit ihm verbunden ist, etwas zum Bösen gereichen lässt, bloß weil ein anderer ihm das wünscht. Das kann ich mir also weiterhin nicht vorstellen.
Wahrscheinlich, weil man die Gegenseite einlädt, dazu wirken, sonst wären diese Segenswünsche von uns auch nur ein Blabla wahrscheinlich. Oder? Oder kann man das vergleichen?
Eben, ich meine, es ist das Gegenteil vom Segnen, und das kommt vor. Aber ich sage ja, ich gebe Ihnen ja insofern recht, dass diese, ich sage jetzt einmal, dämonischen Einflüsse umso weniger greifen, je mehr ich eben ein normales, gutes christliches Leben führe. Aber die Tatsache ist, dass heutzutage eben ganz viele zwar noch irgendwie Christen sind, aber eben dieses christliche Leben nicht mehr wirklich führen. Und dann werden eben diese Menschen angreifbarer für diese Einflüsse. Mhm. Also es ist eine Erfahrung, die gemacht wird und die vielfach bezeugt wird, dass es solche Dinge geben kann. Die sind vielleicht nicht ganz so alltäglich, aber sie kommen doch immer mal wieder vor.
Also man soll keine Angst haben?
Nein, keine Panik machen, ja. Keine Angst, aber doch wachsam sein und also halt dann, wenn solche Phänomene auftauchen und dann halt doch diese Mittel, die die Kirche hat in den Sakramentarien, wirklich anwenden. Also man erlebt es als Priester immer mal wieder, dass zum Beispiel Kinder ganz schlecht schlafen oder und dann segnet man die Wohnung und nachher ist es besser und ruhig und habe ich auch schon erlebt. Also das Neue Testament rechnet eben eigentlich damit, dass es eben nicht nur die Engel gibt, die uns beschützen und uns helfen, sondern eben auch Dämonen gibt und die können sich auch Menschen bedienen und das kann auch eine Wirkung haben. Also, aber wie gesagt, man muss nicht auf Panik machen, aber nicht erstaunt sein, wenn so etwas mal vorkommt. Und ich war auch lange Zeit skeptisch diesen Dingen gegenüber, aber inzwischen sind mir so viele konkrete Dinge berichtet worden, wo ich nicht sagen kann, das bilden sich die alle einfach nur ein.
Danke für diese Nachfrage. Es war auch nicht am Thema vorbei, denn bei der Nummer 2149 ging es zum Beispiel über Flüche auch. Gibt es sonst im Katechismus noch mehr Stellen auch über dieses Thema? Oder das müsste man wahrscheinlich jetzt mal raussuchen.
Aber also, ich kann es jetzt
beim Segnen vielleicht, das über den
es gibt sehr schöne Stellen über das Segnen. Das weiß ich noch aus Erinnerung. Mhm. Ich meine, im ersten Teil, es kann sein, dass das andere etwas... Ja. Ich meine wir haben vom Spiritismus gesprochen vor einigen Wochen.
Genau.
Wir haben vom Okkultismus gesprochen, wir haben vom Satanismus. Diese Dinge kommen alle auch vor im Katechismus. Mhm. Und das sind nicht einfach eben leere Worte.
Gut, danke für diese Nachfrage. Wir haben eine Hörerin noch in der Leitung, die sie auch mit einbringen möchte. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage, und zwar, Sie haben gesagt, der Name ist ewig. Jetzt gehe ich ins Kloster und bekomme einen neuen Namen. Was ist dann? Jetzt gibt es aber noch eine andere Sache. Da gibt es Sekten, und auch bei denen bekommt man einen neuen Namen. Wie ist jetzt damit, wenn der Name ewig ist?
Mit der Formulierung, dass der Name ewig ist, meint wohl die Kirche, das ist der Name, mit dem Gott selber einen Menschen ruft. Das muss nicht der Name sein, den Menschen einem geben bei der Geburt. Und dass man den Namen einmal wechselt, das ist eigentlich auch dann, wenn man in seiner Biografie wie eine neue Berufung lebt oder bekommt. Denken Sie an den Wechsel vom Saulus zum Paulus zum Beispiel. Und wenn jemand ins Kloster geht, bedeutet eben der neue Name, den man bekommen kann. Es ist heute nicht mehr immer so, dass man einen neuen Namen bekommt. Man kann öfters auch den alten behalten. Aber dann ist damit gemeint, dass man wie einen neuen Aspekt der Berufung in seiner Biografie leben möchte. Es ist ja so, dass zivilrechtlich behalten auch die Klosterleute noch den alten Namen, den sie von der Taufe her, von der Geburt her haben.
Das heißt, im Pass steht immer noch der alte Name?
Genau, im Pass steht der alte Name. Und dieser Name, den kann man lieben und schätzen, er gehört auch zu seinem Leben dazu. Man bekommt einen neuen dazu, der eben wie einen neuen Aspekt der Berufung vielleicht unterstreicht.
Dankeschön für diese Nachfrage. Wir haben noch einen Hörer, wenn Sie sich kurz vorstellen. Grüß Gott.
Guten Tag, Volker Wirtz am Apparat aus Mönchengladbach.
Ja.
Und zwar, ich wollte beitragen, dass wir ja auch ein Hinweis auf den väterlichen Namen, wie er ausgesprochen wird oder übersetzt werden kann, als der ist, im Vater Unser haben. Und zwar, wir haben ja früher, hat die Kirche ja gebetet, Vater Unser, der du bist im Himmel. Und die, ich glaube, das ist auch ein Hinweis von Jesus, wie der Name Gottes, der väterliche Name Gottes, übersetzt werden kann, eben als du, der ist. Und dann eben auch ein Hinweis in der Erweiterung auf den Namen des Heiligen Geistes, wo Herr Geistes, wo Gott sich ja vorstellt, als ich bin, der ich da bin, eben das Mose ihn nennt, übersetzt, der da ist.
Herr Domherr, möchten Sie was
dazu
sagen?
Ja, das ist ein guter Hinweis, eben, dass dieser Name Yahweh wird in der griechischen Bibel mit der Seiende, der ist, wiedergegeben, und ich bin, der ich bin, übersetzt man auch, und das ist eben ein Hinweis darauf, dass Gott ganz sein ist, dass er da ist, dass er wirklich ist in einem viel, viel stärkeren Sinn, als wir es sein können, und wir sind sozusagen nur, in Anführungszeichen, nur Geschöpfe, also wir, unser Sein hängt ab von Gott, dem Schöpfer, aber er ist Sein in sich, und das ist das Wesen seines Namens, und wir haben ja das gehört, wie eben Gott dem Mose diesen Namen geoffenbart hat.
Dankeschön, Herr Wirth, alles Gute nach Mönchengladbach. Ja, danke auch. Wir sind am Ende der Sendezeit für diese Auslegung. Herr Domherr, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der uns seinen Namen geoffenbart hat. Gepriesen sei der Sohn, der uns gezeigt hat, was dieser Name bedeutet, dass Gott uns errettet. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns heiligt und uns hilft, das Heilige heilig zu halten. So segne euch und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Danke, Herr Domherr, alles Gute in die Schweiz.
Danke Ihnen auch.
Danke auch fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Marion Kuhl.